Wir haben ja gesehen, wir suchen also sozusagen äquivalente Zustände in Automaten, um die dann zusammenfassen zu können, um den Automaten zu vereinfachen. Und ich möchte einfach das mal ein Beispiel zeigen. Das ist wir können dort ein schönes tabellarisches Verfahren anwenden, mit dem wir das finden können. Als Beispiel nehmen wir mal diesen Automaten hier. Ein MIDI-Automat offensichtlich, der ja jetzt mal relativ sinnfrei, mehr oder minder, zumindest im Kontext der Vorlesung relativ sinnfrei ist. Von seiner Komplexität her sicher aber sagen, dass man dadurch sagen kann, na gut, auf den ersten Blick sehe ich dann nicht, ob ich da irgendwas zusammenfassen kann. So ganz offensichtlich ist es nicht. Ich meine, ich kann mal angucken. 1 und 2, naja gut, von der Ausgabe her, bei 1,1 geben wir eine 0 aus. Hier beim 2er, bei 1,1 geben wir auch eine 0 aus. Ja, das ist, wenn man das mal alles vergleicht, könnte man mal hier gucken. Aber es ist zugegebenermaßen Automatengrafisch, aber es ist extrem unübersichtlich dafür. Ist nicht wirklich das geeignete Medium. Das heißt, was man jetzt als erstes mal machen sollte, ist eine Automatentabelle aufstellen. Weil in der Automatentabelle kann man schon vornherein schon mal sehen, viel besser sehen, welche Zustände sind denn Ausgabeäquivalent und welche Zustände sind nicht Ausgabeäquivalent. Das heißt, im ersten Schritt gehen wir jetzt her und übertragen dieses Teil in die Automatentabelle. Die sieht entsprechend so aus. Das ist einfach hier der aktuelle Zustand Zμ. Von 0 bis 7, also 8 Zustände. Hier der entsprechende Folgezustand, also unter beiden Eingabenvariablen x1, x0. Also zum Beispiel hier Zustand 0 geht unter der Eingabe 0, 0 in den Zustand 7 über, unter der Eingabe 0, 1 in den Zustand 4, unter der Eingabe 1, 0 in den Zustand 1, unter der Eingabe 1, 1 in den Zustand 7. Oder nochmal ein anderes Beispiel, Zustand 5. Geht unter der Eingabe 0, 0 in Zustand 4 über, unter der Eingabe 0, 1 in Zustand 1, unter der Eingabe 1, 0 in Zustand 5, unter der Eingabe 1, 1 in Zustand 4. Einfach direkt hier die Zustandsübergänge aus dem Graphen einfach in die Tabelle abgelegt. Das Ganze ist ein MIDI-Automat, das heißt, die Ausgabe hängt nicht nur vom Zustand, sondern auch von der Eingabe ab. Das heißt, wir haben sozusagen die ganze Matrix auch nochmal für die Ausgabe. Das heißt, im Zustand 0 haben wir unter der Eingabe 0, 0 die Ausgabe 0, unter der Eingabe 0,1 die Ausgabe 0, unter der Eingabe 1,0 die Ausgabe 1, unter der Eingabe 1,1 die Ausgabe 1. Oder auch unser Zustand 5 hier. Unter 0,0 haben wir die Ausgabe 0, unter der Eingabe 0,1 die Ausgabe 0, unter der Eingabe 1,0 die Ausgabe 1, unter der Eingabe 1,1 die Ausgabe 1. So, und hier kann man jetzt zumindest schon mal relativ einfach Kandidaten für äquivalente Zustände sehen. Also alle Zustände, die hier nicht die äquivalente Ausgabe haben, können nicht äquivalent sein. Also wir können sofort ausschließen, 0 und 1 können niemals äquivalent sein. Die haben völlig andere Ausgabe. Die Ausgabeäquivalenz können wir einfach feststellen, da muss einfach die Zeile identisch sein. Wenn also zwei Zustände hier die gleiche Zeileninformation haben, dann ist zumindest mal die Ausgabe äquivalent. Das heißt, wir können also hier Ausschlüsse treffen, wir können aber auch potenzielle Kandidaten mal bilden. Wir können also zum Beispiel schon mal sehen, na gut, 0 und 4 ist ein Kandidat, haben den gleichen Ausgabevektor her. 0 und 5 ist ein Kandidat, hat auch den gleichen Ausgabevektor. 0 und 6 ist ein Kandidat, hat auch den gleichen Ausgabevektor. 0 und 7 ist ein Kandidat, hat den gleichen Ausgabevektor. Entsprechend 1 und 2 ist ein Kandidat. 1 und 3 ist ein Kandidat, hat den gleichen Ausgabevektor. Auch 2 und 3 ist ein Kandidat, hat auch den gleichen Ausgabevektor. Entsprechend 4 und 5 ist ein Kandidat. 4 und 6 ist ein Kandidat, 4 und 7 ist ein Kandidat. 5 und 6 ist ein Kandidat, 5 und 7 ist ein Kandidat. 6 und 7 ist ein Kandidat. Das heißt, wir können sozusagen hier jetzt deutlich übersichtlich, ich meine, hier ist es nahezu unmöglich, das zu sehen, aber an der Tabelle relativ übersichtlich zumindest mal die Zustandspaare identifizieren, die Kandidaten, zumindest nach der Bedingung A, nach der Ausgabebedingung, Kandidaten für Äquivalenz sind. Und die können wir auch mal in der Tabelle auftragen. Das heißt, alles das, was ich jetzt gemacht habe, kann man meine Tabelle nach dieser Bedingung, B heißt die Bedingung, mal auftragen. Da haben wir gesehen, 0 und 4 sind Kandidaten für Äquivalenz. 0 und 5, 0 und 6, 0 und 7, was ich Ihnen eben hier gezeigt habe. 0 mit 4, 5, 6, 7. Entsprechend genau das, was ich eben aufgezählt habe. 1 mit 2, 1 mit 3 ist ein Kandidat. 2 mit 3 ist ein Kandidat. 4 mit 5, 4 mit 6, 4 mit 7 ist ein Kandidat. 5 mit 6, 5 mit 7 und 6 mit 7 ist ein Kandidat. Das heißt, genau die Paare, die ich Ihnen eben gebildet habe, als potenzielle Kandidaten, die eben hier einen gleichen Vektor haben, die sind entsprechende Kandidaten für äquivalente Zustände. Gut, die kann man mal so einer Tabelle anordnen, das ist die Bedingung B, also die sind mal ausgabeidentisch, damit man Kandidaten für Äquivalenz. Jetzt müssen sie aber noch die Bedingung A erfüllen, das heißt die Folgezustände müssen ihrerseits äquivalent sein. Und um das in den Griff zu kriegen, schauen wir uns auch mal die Folgezustände an. Das heißt, ich habe hier nochmal eine zweite Tabelle, hier ist nochmal die Automatentabelle ist identisch hier. Das ist also genau, das ist genau die Tabelle, nur ein bisschen kleiner dargestellt, nur dass ich die noch in der Folie hier habe. Genau die Tabelle. Und hier, das hier ist genau, das ist dieses hier, das ist genau das, was wir jetzt hier erstellt hatten. Einfach übertragen. So, um jetzt sozusagen zu prüfen, ob denn auch die Folgezustände äquivalent sind, schreiben wir auch mal die entsprechenden Folgezustandspaare rein. Also schauen wir es mal an. Wir haben hier 0 und 4 als einen Kandidaten, weil 0 und 4 war ja hier ausgabeverträglich. Na gut, jetzt schauen wir einfach mal an, was für Folgezustände müssten denn dann verträglich sein, und zwar für jede Eingabe. Das heißt, wir schauen uns erstmal die Eingabe 0, 0 an. Na gut, 0 geht nach 7 und 4 geht nach 6. Also 6 und 7 müssen offensichtlich verträglich sein, also tragen wir das hier mal ein. Das heißt, Bedingung ist 6 und 7 müssen äquivalent sein, nicht verträglich, äquivalent. Gut, bei 0, 1 haben wir 4 und 4. Das ist trivial. Wenn beide schon in den gleichen Folgezustand übergehen, brauchen wir nicht mehr weiter zu testen. Das können wir also weglassen in unserer Tabelle. Hier haben wir 1 und 3. Das heißt, wir müssen 1 und 3 eintragen. Und hier haben wir wieder 7 und 6. Na ja, gut, 6, 7, das haben wir schon. Muss ich nämlich nur einmal eintragen, wenn ich es schon habe. Das heißt also, 0 und 4 sind Kandidaten dafür, äquivalent zu sein. Aber die Bedingung ist, wenn 0 und 4 äquivalent sein sollen, müssen auch 6 und 7 äquivalent sein und 1 und 3. So, und das mache ich jetzt für alle Paare. Ich mache es nochmal exemplarisch, einfach für zwei durch. Hoppla, nicht genug drauf gedrückt. Nehmen wir mal irgendeinen, nehmen wir nochmal 0 und 7. Ja gut, 0 und 7 bedeutet 7 und 4 müssen verträglich sein, äquivalent sein, haben wir hier. 2 und 4, das haben wir hier. 1 und 6, das haben wir hier. Und 7 und 4, das haben wir schon da vorne. Gut, nochmal irgendein anderes Paar aus der Mitte raus. Zum Beispiel 2 und 3, bisschen schön ineinander. 2 und 3, na gut, 1, 1, das ist trivial. 3 und 4, das ist der hier. 5 und 6. Das ist der her und der Fall ist wieder trivial. Und das mache ich jetzt für alle meine Paare und kriege jetzt meine Bedingungen. So, und jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich also als nächstes hier hinten schauen, kenne ich von den Zuständen, die da hinten stehen, schon welche von denen ich weiß, sind nicht äquivalent. Na gut, nicht äquivalent sind alle die, die da vorne nicht stehen. Das heißt, wenn da hinten jetzt ein Paar steht, in der irgendwo ein Paar steht, das da vorne nicht auftaucht, dann sind die nicht äquivalent, weil es nicht ausgabeäquivalent waren. Dann kann ich die streichen. Jetzt schauen wir mal einfach mal, bis wir mal einen finden. 6 und 7, der steht da, okay. 1 und 3, der steht da, ist auch okay. 4 und 7 steht da, passt. 1 und 4 steht nirgends. Das heißt, 1 und 4 ist sicher nicht äquivalent, weil 1 und 4 nicht ausgabeäquivalent ist. Sonst wird es da vorne stehen. Können wir auch nochmal nachgucken. 1 produziert die Ausgabe, 4 produziert die Ausgabe. Kann das nicht sein. Dadurch, dass 1 und 4 nicht äquivalent ist, ist der ganze Zustand nicht äquivalent. Und das mache ich jetzt systematisch durch. Das heißt, ich gehe jetzt einfach her und prüfe, ich habe es noch hier durchgestrichen und gedacht, ich prüfe sozusagen für alle Paare, die hier stehen, tauchen die da vorne auf. Paare, die hier stehen, die da vorne nicht auftauchen, sind nicht äquivalent, die streiche ich. Ups, hier ist nochmal gemacht, genau, hier in der Folie ist nochmal durchgeführt. Also hier ist zum Beispiel unseren 1 zu 4 haben wir gestrichen, der nächste war 1 zu 5, 1 zu 5 ist auch gestrichen, 1 zu 5 taucht hier nicht auf. 2 zu 4 können wir streichen, weil 2 zu 4 taucht hier nirgends auf. 1 zu 5 wieder, 2 zu 4, 1 zu 6 taucht hier auch nirgends auf, können wir auch streichen. 3, 4 kann man hier streichen, taucht hier nicht auf. Nochmal die 3, 4, die 3, 5, die 2, 4, die 3, 5 tauchen hier alle hier vorne nicht auf. Die 3, 6 taucht hier vorne nicht auf. Ja, und das war's. Jetzt kann man im Prinzip die ganze Zeile, in jeder Zeile, wo mindestens einer gestrichen ist, kann ich die ganze Zeile streichen.
Aber wenn ich die ganze Zeile streiche, dann wäre jetzt zum Beispiel Zustand 04, U13, dann wäre ja 13 gar nicht mehr vorhanden, oder?
Ja, deswegen ist es ein iteratives Verfahren. Das heißt, wir gehen jetzt in mehreren Schritten durch das Teil durch. Das heißt, wir können jetzt weiter streichen. Wir können dadurch alle die streichen. Da vorne. So. Jetzt hat sich vorne eine Änderung ergeben. Wir wissen jetzt über mehrere Zustände, dass die nicht äquivalent sind. Das heißt, jetzt müssen wir wieder hinten durchgehen. Jetzt gehen wir wieder hinten durch und schauen, sind die immer noch drin oder können wir jetzt wieder neue streichen. Das heißt, wir können mal gucken jetzt. 6, 7 ist immer noch vorhanden. 1, 3, ja, die 1, 3 ist hier gerade gestrichen worden. Diese 1, 3 ist gerade gestrichen worden, weil die hier gestrichen worden ist. Das heißt, die ist rausgefallen. Das heißt, jetzt fällt die 1, 3 raus, wenn wir jetzt also weiter durchgehen, gehen wir sozusagen einen zweiten Durchgang hier. Finden weitere Streichkandidaten. Und das ganze Spielchen gehen wir so lange durch, bis wir in einem Durchgang haben, wo sich vorne nichts mehr ändert. Solange wir also sozusagen noch Streichungen hier haben, bei denen wir dann vorne auch hier wieder neue Paare streichen, müssen wir nochmal wieder durchgehen. Das Ganze machen wir einfach so lange, das Verfahren, bis wir einen Durchgang haben, bei dem wir durchaus vielleicht da hinten noch was streichen dürfen, aber da vorne sich nichts mehr ändert. So, das machen wir so lange, bis wir einfach keine Streichung mehr haben. Und was dann übrig bleibt, ist zwangsweise äquivalent. Das heißt, wir haben letztendlich rausgekriegt, 1 und 2 ist äquivalent, 5 und 6 ist äquivalent, 5 und 7 ist äquivalent und 6 und 7 ist äquivalent. Und hier sieht man auch schon das, was ich da vorhin aufgezeichnet hatte, diese Verträglichkeit, diese Äquivalenzgeschichte. Zwangsweise, da die Äquivalenzrelation transitiv ist, 5 und 6 und 5 und 7 äquivalent sind, heißt auch 6 und 7 ist äquivalent, das ergibt sich schönerweise hier. Und dass diese Äquivalenz, was wir benutzen können, liegt einfach daran, dass wir eben hier in der Ausgabe schönerweise keine Don't Cares haben. Wenn wir nämlich Don't Cares hätten, wenn zum Beispiel hier ein Don't Care wäre, dann wäre 0 und 4 nicht mehr äquivalent, sie wären nur noch verträglich. Weil es zumindest eine Kombination gibt. Dann ist aber, wie gesagt, diese paarweise Geschichte nicht mehr so richtig schön, weil wir könnten zum Beispiel dann auch einen hier haben, der zum Beispiel so aussieht. Nur mal als kleines Denkbeispiel. Dann wäre 0 und 4 wäre verträglich. Don't care passt auf die 1. 0 und 5 wäre verträglich, weil Don't care passt auch auf die 0. Aber 4 und 5 wäre nicht verträglich, weil die 0 nicht auf die 1 passt. Das ist der Nachteil bei der Verträglichkeit. Aber wie gesagt, damit schlagen wir uns nicht rum. Das vergessen wir alles ganz schnell wieder. Das heißt, wir sind im Prinzip hier da gelandet. Das heißt, wir haben jetzt unsere Verträglichkeitsklassen gefunden, nämlich 1, 2 und 5, 6, 7 als Verträglichkeitsklassen. Gut, das Ganze hier nochmal textmäßig dargestellt, also 5, 6, 5, 7 und 6, 7 wurden nicht gestrichen, die bilden also eine Äquivalenzklasse, 5, 6 und 7. 0 und 4 gehören da nicht rein, weil sowohl 0 und 5 wie auch 4 und 5 gestrichen worden sind. 0, 4 sind auch keine gemeinsame Klasse. Das heißt, wir haben also sozusagen einen neuen großen Zustand, den wir aus 1, 2 bilden können, einen weiteren großen Zustand, den wir aus 5, 6, 7 bilden können. Na gut, und die Zustände 3 und die Zustände 4 bleiben alleine. Gut, und damit kriege ich die resultierende Tabelle. Das zeige ich Ihnen vielleicht nochmal an einem Beispiel, wie man auf das Teil jetzt kommt. Kann ich vielleicht, wenn ich Platz genug habe, zeige ich Ihnen das mal kurz an der Tafel. Wenn ich Platz genug habe. Oder einen Schwamm finde, oder beides. Das sieht in der mittleren Tafel aus. Alles voll. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht die eine Tabelle an die Wand projizieren kann. Ich kann es vielleicht kriege ich es auch mit der Folie hin. Schauen wir mal. Doch irgendwo einen Schwamm oder irgendwas, was hier auswischen kann. Ich würde es Ihnen ja wirklich gerne mal zeigen, wie es funktioniert, wie es im Detail funktioniert. Schauen wir mal, ob ich auf der Folie hinkriege. Zumindest mal ein Beispiel. In zwei Zeilen oder so. Das wäre schön, wenn man die alte Tabelle, ich hätte eigentlich ganz gerne die alte Tabelle hier hinprojiziert und die neue Tabelle an der Tafel aufgebaut. Aber hier liegt nirgends irgendwas, was schwammmäßig rum. Irgendwas, mit dem man das auswischen kann. Mein Papiertaschentuch ist vermutlich auch nicht groß genug dafür. Probieren wir mal. Würde ich doch gerne tun. Der Platz wird mir erreichen hier. So, also gehen wir mal auf die alte Tabelle. Die haben wir hier. 0 habe ich jetzt gesagt. 0 ist auch ein isolierter Zustand, den haben wir auch nicht zusammengefasst. Also wir haben jetzt rausgekriegt, 1 und 2 bilden eine Klasse und 5, 6, 7 bilden eine Klasse. Die waren äquivalent. Na gut, schauen wir uns einfach mal an, wie sich jetzt hier, vielleicht noch ein bisschen mehr Platz in der Breite noch. Wie baue ich jetzt meine neue Tabelle auf? Na gut, ich habe also mein Zμ. Dann hier mein x, ich mache mal 0, 0. Ich schreibe es mal ein bisschen anders. 0, 1, 1, 0 und 1, 1. Das ist das z μ plus. Und dann habe ich mein y. Und hier auch im 0, 0. 0, 1, 1, 0 und 1, 1. So, und dann haben wir der Zustand, fangen wir an mit dem Zustand 0. Der Zustand 0 ist, bleibt wie er ist zunächst mal. Dann geht der unter 0, 0 in den Zustand 7 über. 7 ist das neue Konglomerat 5, 6, 7, also hier der geht nach 7 über, also wird er hier in das neue Konglomerat 5, 6, 7 in diesen zusammengefassten Zustand 5, 6, 7 überführt. So, bei 0, 1 geht er nach 4. Das heißt, die 4 bleibt, die ist nach wie vor isoliert. Unter 1, 0 geht er nach 1, 1 ist der neue 1, 2. Das heißt, der geht in den neuen Zustand, der aus den zusammengefassten Zuständen 1, 2 besteht. Und unter 0 geht er nach 7 und 7 ist also wieder das Konglomerat 5, 6, 7. Ausgabe ist natürlich, wie sie da ist, 0, 0, 1, 1. So, dann haben wir jetzt hier, den Zustand 1 gibt es nicht mehr, es gibt den Zustand 1, 2 als zusammengefassten Äquivalenzzustand. Na ja gut, und 1, 2 geht unter 0, 0 in 1, 2 über. 1 geht nach 2, 2 geht nach 1, also 1, 2. Unter 0, 1 gehen sie beide hier nach 3 über. Unter 1, 0 gehen sie nach 5, 6 über. Der eine nach 5, der andere nach 6. Na gut, das ist unser 5, 6, 7. Und unter 1, 1 gehen sie beide nach 1. Na gut, 1 ist der 1, 2. Und die Ausgabe von beiden ist natürlich dann die 1, 0, 1, 0. Das ist das, was bei beiden steht. Hier haben sie nochmal eine schöne Kontrolle, ob sie nicht einen Fehler gemacht haben. Weil wenn jetzt irgendwas nicht passen würde, wenn also hier jetzt rausgekommen wäre, na gut, der geht nach 2, aber der geht nach 3 und 1, 3 müssen zusammen sein, dann haben sie offensichtlich einen Fehler gemacht. Dann ist in irgendeinem Verfahren ein Fehler unterlaufen. Das muss jetzt passen. Wenn es nicht passt, haben sie einen Fehler gemacht. Das ist nochmal eine schöne Kontrolle. Gut, dann haben wir im Prinzip den Zustand 3. Der, ich mache es vielleicht noch mal hier für, oder ich mache es vielleicht mal exemplarisch nochmal für den ganz unten, für den 5, 6, machen sie jetzt für alle. Ich will es jetzt wirklich nicht für alle machen, aber für den 5, 6, 7 machen wir es einfach nochmal, weil der schön, viel zusammengefasst sind. Wie gesagt, die anderen dazwischen, ich habe es gleich noch in der Folie sehen können. Ich wollte Ihnen immer zeigen, wie es zustande kommt. Na gut, 5, 6, 7 geht zum Beispiel hier nach 4, alle drei nach 4. Dann hier gehen sie nach 1, 2, also hier ist das Paar 1, 2, das hier entsteht. Hier 5, 6, 5, 6 ist also 5, 6, 7. Und hier ist 4 und die Ausgabe hier ist dann 0, 0, 1, 1. Und da dazwischen, wie gesagt, da geht es einfach weiter. Wie gesagt, ich dachte, ich zeige es Ihnen einfach mal an der Tafel nochmal, weil man sieht doch schön an der Stelle eben nochmal schön, wie das dann entsteht, wie ich aus meinen zusammengefassten Zuständen, aus meiner alten Tabelle, meine neue Tabelle mache und wie ich sozusagen nochmal das Feedback kriege, habe ich meine Zusammenfassung richtig gemacht oder ist mir irgendwo ein Fehler unterlaufen. So, jetzt können wir wieder durchgehen. Ja?
Also, dass man es am Ende nochmal nachprüfen kann, ist ja schön, aber das iterative Verfahren kann ja ganz schön lang dauern. Und wenn ich es am Anfang mache, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, vorher das rauszufinden, ob ich einen Fehler habe?
Nee, eigentlich nicht wirklich.
Was ich als Mensch überhaupt gerne machen wollen würde?
Oder? Ja, sag mal so, das ist natürlich was, was Sie als Mensch nicht unbedingt wirklich gerne machen wollen, das Verfahren. Sie sehen, also wenn Sie halbwegs ein bisschen Programmiererfahrung haben, würde ich von Ihnen sicher verlangen können, dass Sie einen Algorithmus schreiben dafür, der das Verfahren durchzieht. Das ist ja ideal Rechner geeignet. Diese Tabellen streichen, Tabellen iterativ durchführen, bis nichts mehr gestrichen werden kann, das schreit ja förmlich nach dem Rechner. Das ist was ein Rechner viel besser kann als der Mensch. Das heißt, mit ein bisschen Programmiererfahrung können Sie so ein Programm auch ohne Probleme schreiben, dass das macht. Das heißt, hier geht es eigentlich nur darum, Ihnen das Verfahren zu zeigen, wie es zustande kommt und letztendlich natürlich in entsprechend bewältigbarer Form, zum Beispiel auch in der Klausuraufgabe zu machen natürlich. Das Verfahren zu prüfen ist schwierig. Ich wüsste, es würde spontan nichts einfallen, wie ich Verfahren prüfen könnte, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Ich meine, ist klar, es ist fehleranfällig insofern, dass Sie natürlich unter Umständen vielleicht irgendwas übersehen. Ganz klar, Sie haben irgendwo vergessen, eins zu streichen. Und das fällt Ihnen natürlich da an der Stelle dann auch, weil dann kriegen Sie einen äquivalenten Zustand, der eigentlich nicht äquivalent ist. Aber das vorher zu sehen, eigentlich nicht, weil es passiert ja nicht. Und Sie können auch nicht vorher, mal eine Probetabelle machen, weil solange Sie nicht fertig sind, sind Sie nur Kandidaten. Sie wissen ja nicht, welche äquivalent sind. Sie wissen ja bis zum bitteren Ende nicht, welche wirklich äquivalent sind. Sie wissen nur, welche nicht äquivalent sind, aber das hilft Ihnen an der Stelle nichts. Also insofern muss ich Sie, glaube ich, leider enttäuschen. Gut, wie gesagt, das, was ich hier gemacht habe, war für drei Zustände, ist hier mal vollständig gemacht. Und Sie sehen entsprechend hier die reduzierte Tabelle. Und einfach nochmal auf das zurückzukommen, wenn Sie jetzt Don't Cares in der Ausgabe haben, im Prinzip funktioniert das Verfahren sehr ähnlich. Sie gehen genauso vor, Sie versuchen halt jetzt paarweise nicht äquivalent, sondern paarweise verträgliche. Der einzige Unterschied ist, dass Sie eben nicht mehr einfach so diese Klassen bilden können, sagen, na gut, 5 und 6 und 6 und 7, dann 5 und 7, das gibt mal eine große Klasse, sondern Sie müssen dann eben noch die maximalen Verträglichkeitsklassen bilden. Weil wenn Sie die nämlich nicht wählen, wenn Sie sie einfach zusammenschmeißen, dann kriegen Sie eben ein Problem bei der Ausgabe, dass Sie dann eben das Problem irgendwo haben, dass Sie mal eine 00' und eine 001 und eine 00 zusammenfassen müssen. Das geht nicht mehr. Sie können die 00' mit der 001 zu einem zusammenfassen und die 00' mit der 000. Das wären also zwei, wenn Sie so einen hätten. 4 und 5 ist verträglich. Wie gesagt, das ist einfach nur ein bisschen Zusatzinformation. Das ist absolut nicht klausurrelevant, was ich gerade erzähle. Ich kann das auch gerne weghören. Aber wenn ich zum Beispiel einen Zustand 4 habe, der produziert mir die Ausgabe 0', und ich habe den Zustand 5, der produziert mir die Ausgabe 01, und ich habe einen Zustand 6, der produziert mir die Ausgabe 00. Und ich habe es rausgekriegt, na gut, 4 und 5 ist verträglich und ich habe auch rausgekriegt, 4 und 6 sind verträglich bei der Methode. Dann sind leider Gottes 5 und 6 nicht verträglich. Das heißt, ich kann anders als hier nicht eine große Klasse 4, 5, 6 bilden, sondern ich habe zwei Zustände. Ich habe immerhin aus 3 2 gemacht, aber nicht aus 3 1. Allerdings mit unserem Äquivalenzverfahren könnte ich gar nichts draus machen. Es sei denn, ich verfüge hier dann und dann gucke ich mal, was ich rauskriege. Und das ist also der weitere Problemschritt, den ich bei Verträglichkeiten habe, dass ich eben das noch aus meinen Paaren von Verträglichen die maximalen Verträglichkeitsklassen finden muss, die ich dann zusammenfassen kann, dass es passt. Gut, ja, das ist die Zustandsreduktion. Es gibt also unsere neue Tabelle hier. Und ich meine, das kann man auch meinem Graphen dann zeigen. Hier im Graphen nochmal dargestellt sind einfach mal die grau unterlegten, das ist 1, 2 als ein verträglicher und hier 5, 6, 7 als ein verträglicher. Und jetzt kann man im Prinzip auch nochmal schauen, wenn man sich jetzt mal anguckt, ja, jetzt, wenn man es weiß, dann sieht man das schon, na gut. Und dann 0, 0 nach 1 hier und der 0, 0 gebe ich eine 1 aus und der 0, 0 gebe ich eine 1 aus. Und der 1, 1 gebe ich eine 0 aus und der 1, 1 gebe ich eine 0 aus. Und der 0, 1 gebe ich eine 0 aus und der 0, 1 gebe ich eine 0 aus. Passt also alles. Und ich bin auch hier, ich wechsle gegenseitig ineinander, gehe auf mich selber über oder gehe entsprechend hier in dem Fall beide auf den Dreier und hier in dem Fall beide auf den Fünfer. Also mein, jetzt, wo ich es weiß und mir den Graphen angucke, dann kann man schon sehen, naja gut, 1 und 2 wirklich, die kann ich wirklich eigentlich verschmelzen. Aber es ist wirklich nicht offensichtlich aus dem Graphen zu sehen. Das tabellarische Verfahren liefert das Ganze dann. Und der resultierende MIDI-Automat, der zustandsreduzierte, sieht dann letztendlich wie folgt aus. Das ist der mit der Zustandsreduktion. Das heißt, ich habe 1, 2 zusammengefasst, eben wie in meiner Tabelle, mit meinen entsprechenden Ausgaben. Ich habe 5, 6, 7 zusammengefasst und habe eben den Wechsel eben von 1, 2 und dann 5, 6, 7, von 5, 6, 7 nach 1, 2 entsprechend wie in der zusammengefassten Tabelle. Ja, gerne. Bayer 5? Gut. Ich habe zwar die Frage nicht ganz verstanden, aber es ist wohl geklärt. Gut, wie gesagt, auf die Methode habe ich dann doch ein paar Zustände eingespart. Und ich denke, es ist sicher auch relativ offensichtlich, dass das ein Verfahren ist, das man so einfach, es ist nicht drin, wenn man sieht, sind den Zustandsgraphen nicht an, den Automatengraphen. Und ich glaube, Sie werden auch ohne weiteres einsehen, dass wenn Sie jetzt so eine Entwurfsaufgabe haben und dann sozusagen intuitiv, kreativ einen Graphen daraus entwerfen, dass Sie durchaus Gefahr laufen, dort redundante Zustände einzubauen, die äquivalent sind. Wenn Sie einfach, Sie haben irgendwie ein Problem, das irgendwie strukturiert ist und Sie denken entlang der Strukturierung und dass dort irgendwelche Möglichkeiten zusammenfassen sind, sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Also es rechnet sich auf jeden Fall, bevor man zum weiteren Entwurfsschritten geht, erstmal eine Zustandsreduktion zu versuchen. Gut, das führt sozusagen dann zum Kochrezept, zum Entwurf von sequentiellen Schaltungen, also synchronen Schaltwerken. Das heißt, erster Schritt, wir überführen unser Problem in ein Automatenmodell. Das heißt, wir machen mal einen Automatengraphen, bilden aus dem Automatengraphen dann mal eine Automatentabelle, wobei in der Automatentabelle noch die symbolischen Zustände drinstehen, also 1, 2, 3, 4. Das Problem der Zustandsreduzierung machen wir logischerweise erst nach der Zustandsreduktion, sinnvollerweise. Dann versuchen wir, die Zustandsanzahl zu minimieren. Das heißt, wir suchen Äquivalenzklassen. Danach, wenn wir wissen, wie viele Zustände wir wirklich noch brauchen, dann machen wir die Zustandskodierung. Ja, da haben wir jetzt wirklich kein wirkliches Verfahren angegeben. Also ich kann Ihnen zwei Dinge an die Hand geben, die relativ einfach zu realisieren. Einfach mal nach Dualzahlen vorgehen. Das ist mal die einfachste Methode. Ist nicht immer optimal, wie wir gesehen haben. Zweite Methode ist sowas wie Zustandskodierung nach Ausgabe. Das heißt, wenn Sie irgendwo vielleicht Ihre Zustandskodierung so wählen können, dass Ihre Ausgangsschaltnetze vielleicht gar nicht mehr existent sind, sondern dass Sie sozusagen die Ausgabe direkt auf Zustand ausführen können, ist auch mal eine schöne Sache. Das sind zwei Dinge, die immer sehr einfach gehen. Alles andere ist schwieriger. Gut. Dann, wenn Sie das haben, können Sie jetzt die ausführliche Zustandstabelle aufstellen, wo jetzt also die Zustände kodiert eingetragen sind. Die Folgezustände, die Ausgaben jetzt einmal in Tabellenform, also nicht mehr in Matrixform, wie bisher Zustände-Eingabe, sondern Zustände-Eingabe in einer Liste, weil daraus kann ich dann als nächstes die Ansteuerfunktion für die Flipflops ermitteln. Also ich wähle dann die Flipflops aus, D, JK, T, was immer ich haben möchte, und bestimme dann eben die Ansteuerfunktion, zum Beispiel mit KV-Diagrammen, oder hier kann ich entsprechend auch Quine-McCluskey benutzen. Die Ausgabefunktion bestimme ich auf die Methode. Na gut, dann kann ich einen Schaltplan zeichnen. Dann kann ich eben meine Flipflops hinmalen und ich kann meine Gatterchen hinmalen und kann das zeichnen und kann es im Prinzip auch bauen. Das heißt, auf die Methode bin ich jetzt in der Lage, eine sequentielle Schaltung wirklich zu bauen. Gut. Ja, jetzt möchte ich Ihnen noch weitere Dinge zeigen da dazu, die nicht ganz unbedeutend sind. Zum einen, wie gesagt, wir haben das jetzt hier gemacht mit Flipflops und Gattern und oder Gattern oder NAND-Gattern, NOR-Gattern. Wir haben ja schon mal sowas wie programmierbare Logik mal kurz betrachtet, so PALs oder PLAs. Und natürlich ist es so, dass ich diese Logik natürlich auch einsetzen kann. Ich muss ja meine Schaltfunktion nicht unbedingt per Gatter realisieren. Ich kann die auch mit dieser Logik realisieren. Zumal es schönerweise so ist, dass viele von diesen Logiken auch schon Register drin haben. Das heißt, ich kann sozusagen unter Umständen meine komplette synchrone Schaltung in einem Baustein realisieren. Eben nicht diskret aufgebaut mit Gattern und Flipflops, sondern programmiert in so einer programmierbaren Logik. Das wollte ich Ihnen mal zeigen. Na gut, und dann ist es auch noch so, was Sie, denke ich, sicher auch ziemlich schnell einsehen, ist die Tatsache, dass ich so mit einem Automatengrafen vollständig spezifiziert die Komplexität meiner möglichen Schaltwerke etwas begrenzt ist. Also sagen wir mal zum Beispiel einen Intel Pentium 4 Prozessor mit einem Automatengrafen darzustellen, wäre eine ziemlich hoffnungslose Angelegenheit. Das heißt, da muss es noch was anderes geben, da müssen wir anders vorkommen. Und was macht dann der Informatiker in so einem Fall? Er zieht sich auf die Hierarchieebenen zurück. Das heißt, also er gliedert sein Problem hierarchisch, so bis er auf einer Ebene ist, wo er es lösen kann. Und genau das sind sozusagen weitere Schritte. Wenn ich also jetzt sozusagen eine sehr komplexe sequentielle Schaltung habe, dann zerlege ich die. Dann zerlege ich die zum Beispiel in einen reinen Steuerteil, in einen reinen Datenteil. Wie gesagt, wenn Sie jetzt eine Aufgabe haben, wo Sie irgendwas addieren, subtrahieren oder so müssen, dann ist es ja idiotisch im Prinzip, diese Subtraktion in Automatengrafen darzustellen irgendwo. Dann würden Sie trennen, dann haben Sie irgendwo einen Addierer oder einen Subtrahierer, das wissen Sie, wie das geht, das ist eine kombinatorische Schaltung, und Sie müssen nicht irgendwie steuern, dass zur rechten Zeit die rechten Daten an dem Eingangssubtrahierer sind. Das ist Ihr Automat, den Sie bauen. Das heißt, das wäre im Prinzip das, was Sie machen können, indem Sie sozusagen endlich Automaten mit Datenfahrten zusammenbauen, dieses Trennen. Auch die Mikroprogramme und Steuerwerke sind schon ein Schritt in die Richtung. Das heißt, das ist sozusagen, was ich Ihnen jetzt zeigen wollte, sind so ein paar Schritte hin zu etwas einfacheren Strukturen. Gut, fangen wir mal an mit Schaltwerken mit programmierbarer Logik. Das Einfachste, was wir gesehen haben, waren diese PALs, diese Programmable Array Logics, die im Prinzip eine programmierbare UND-Matrix hatten und eine programmierbare OR-Matrix und damit disjunktive Formen, beliebige disjunktive Formen bilden konnten. Also Wiederholung, ich hatte im Eingang eine UND-Matrix, da habe ich die Eingangsliterale einmal bejaht und einmal negiert zur Verfügung. Dann kann ich die UND-Matrix programmieren, das heißt, ich kann sagen, was möchte ich mit wem UND verknüpfen. Und die UND-Terme, ich habe eine Vielzahl von UND-Termen, die ich bilden kann, diese UND-Terme kann ich jetzt wieder programmiert in meiner OR-Matrix verknüpfen. Und wenn ich das da unten mal weglasse hier, also das da mal weglasse und das weglasse, ist das, was wir bisher betrachtet haben, einfach ein Schaltnetz in einem PAL realisiert. So, im Prinzip kann ich jetzt einfach hergehen und sagen, okay, jetzt nehme ich mein normales PAL und füge einfach noch meine Register, meinen Zustandsweis, meine Flipflops außen dran. Das heißt also sozusagen, das ist mein PAL, wie ich ihn habe. Und jetzt füge ich außen eben meine Speicherklinge, meine Flipflops dran. Und dann kann ich im Prinzip auch meine sequenzielle Schaltung, also meine Schaltung mit Gedächtnis, einfach so aufbauen. Das heißt, dann brauche ich noch meinen PAL und meine Speicherglieder. Und wie gesagt, es gibt eben einige Bausteine, die sehr schön deswegen sind, weil sie diese Speicherglieder auch schon drin haben. Das heißt, die im Prinzip so aussehen. Dann brauchen sie überhaupt keine externen Bausteine mehr. Dann ist im Prinzip ihre Problemstellung, mit der Bildung der Automatentabelle, mit der vollständigen Automatentabelle eigentlich gelöst. Sie brauchen eigentlich nicht mehr KV-Diagramme, großen Ganzen, weil diese Funktionen eben oft von den kanonischen Formen ausgehen, wo Sie alle Literale verwenden müssen und die können Sie direkt ablesen. Wenn Sie eine andere Form haben, dann kann vielleicht ein KV-Diagramm sogar noch interessant sein, um ein bisschen zu optimieren, aber für viele brauchen Sie das eigentlich gar nicht mehr, weil die alle Eingangsvariablen haben wollen. Und dann ist der eigentliche Vorgang des Realisierens nicht mehr ein Zusammenlöten, Zusammenstecken, sondern einfach ein Programmieren von den Bausteinen. Was aber im Endeffekt das Gleiche rauskommt. Gut, ich wollte Ihnen aber ein paar zeigen. Und einer der gängigsten Bausteintypen, den man für komplexere Schaltungen einsetzt, sind sogenannte FPGAs. FPGA steht für Field Programmable Gate Arrays. Und die bestehen aus einer Menge von sogenannten Lookup-Tables. Lookup-Table deswegen, weil das sind eigentlich so Art kleine Speicherelemente. Hier habe ich mal so eine Lookup-Table und die habe ich mal groß rausgezeichnet. Die Lookup-Table besteht im Prinzip aus einem großen Adresse, aus einem großen Decoder, der man einfach alle MIN-Terme bildet. Übrigens hat das Bild insofern einen kleinen Fehler, weil es sind hier 4 Eingangsvariablen und hier sind nur 15 Ausgänge. Es müssten aber 16 sein, sonst fehlt hier einer in dem Bild. Ich habe es nochmal nachgezählt. Das heißt, was Sie hier haben, hier haben Sie eben zum Beispiel die Variable x1, x2, x3, x4 am Eingang. Und hier haben Sie jetzt alle Kombinationen. Das heißt also hier, das wird aktiv für 000, 0001, 0010 und so weiter. Das heißt, Sie haben hier sozusagen alle MIN-Terme. Das heißt also hier, haben Sie, wenn man was anders schreiben würde, haben Sie dann sozusagen stehen x1 nicht, x2 nicht, x3 nicht, x4 nicht und hier dann eben zum Beispiel x1, x2 nicht, x3 nicht, x4 nicht und so weiter. Dieser Decoder bildet Ihnen einfach alle MIN-Terme ab. Und hier haben Sie jetzt eine programmierbare Oder-Matrix, in der Sie diese MIN-Terme miteinander Oder verknüpfen können. Sie können sagen, welchen will ich denn drin haben. Das heißt letztendlich, das ist genau das, was Sie mit so einer Lookup-Table können Sie jetzt eine kanonische disjunktive Normalform bilden. Und am Ausgang der Lookup-Table ist schönerweise, üblicherweise genau noch ein D-Flip-Flop angeordnet. Das heißt, Sie haben das Speicherglied im Prinzip drin. Das heißt, Sie können sozusagen hiermit auch bereits einen Datenspeicher realisieren. Und bei diesen FPGAs haben Sie eben nicht eine Lookup-Table, sondern viele tausend Lookup-Tables. Und Sie können damit, das 100.000 ist ein bisschen veraltet. Sie können bei heutigen FPGAs schon in die Millionen Gatter-Äquivalente gehen. Das heißt, Sie können Schaltungen damit bauen, die der Größenordnung einer Million Gatter entsprechen. Also eine logische Schaltung, die etwa einer Million Gatter diskret aufgebaut etwa entspricht, ist gar kein Problem mit heutigen FPGAs. Und programmieren tun Sie die FPGAs eben derart, dass Sie zum einen die Lookup-Table selber programmieren, indem Sie hier eben sagen, okay, welche Verknüpfung möchte ich hier haben? Und geht mein Ausgang zum Beispiel noch durch diesen Flip-Flop durch oder geht es nicht durch diesen Flip-Flop durch? Und dann können Sie noch die Verknüpfungen zwischen den Lookup-Tables sehen. Hier haben wir so ein Gitternetzwerk, die Verknüpfungen programmieren. Zum Beispiel sagen, okay, ich programmiere hier eine Verknüpfung. Das heißt, der Ausgang von der Lookup-Table, den finde ich sehr interessant. Und den gebe ich hier als Eingang auf diese Lookup-Table. Und damit können Sie sozusagen noch die Verknüpfungen unter den Lookup-Tables miteinander programmieren. Und damit können Sie jetzt mit diesen FPGAs sehr komplexe Schaltungen bauen. Natürlich wird man, üblicherweise wird man hier nicht groß mit so Automatentabellen vorgehen. Dazu sind die Bausteine einfach zu komplex. Da hat man dann noch stärkere Hilfsmittel, das wir nächste Woche in der letzten Folie noch ein bisschen betrachten wollen. Da wird man eine Hardware-Beschreibungssprache wohl einsetzen, sowas wie VHDL zum Beispiel, dass das Ganze das Leben noch ein bisschen erleichtert. Das wollen wir aber in der nächsten Vorlesung, wenn wir da noch ein bisschen drauf eingehen, wie ich jetzt Schaltwerke und Schaltnetze oder allgemein logische Schaltung mit VDL beschreiben kann. Gut, was ich auch machen kann, ich kann Festwertspeicher benutzen, simple PROMs, Programmable Read-Only Memories, um synchrone sequenzielle Schaltungen zu bauen. Und zwar mache ich mir einfach sozusagen zunutze, dass ich in einem PROM ja im Prinzip eine Schaltfunktion ablegen kann. Ich kann eigentlich im Prinzip direkt die vollständige Automatentabelle in meinen Speicher ablegen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben hier eine Automatentabelle, hier die beiden Zustandsvariablen, hier die Eingabevariablen, hier die beiden Folgezustandsvariablen und hier die Ausgabe. Ja gut, und das kann ich jetzt einfach ja in den Festwertspeicher programmieren. Das habe ich in meinen Festwertspeicher. Der hat jetzt 3 Adressbits. Z1, Z0 und X sind meine 3 Adressbits. Und dann habe ich hier 3 Ausgabebits, nämlich Z1 plus, Z0 plus und Y sind meine Ausgabebits. Na gut, und unter der Eingabe 000 muss ich hier ja die Ausgabe 101 liefern. Das heißt, unter Eingabe 0 wird diese Zeile hier in meinem Festwertspeicher aktiviert. Und da muss ich eben die Ausgabe 101 liefern. Das heißt also, hier muss ich eine 1 reinprogrammieren, hier muss ich eine 0 programmieren, hier muss ich eine 1 reinprogrammieren. Das Gleiche, wenn ich hier bin bei der 001, das ist die nächste Zeile, das ist dann die Zeile hier, dann muss ich hier für Z1 plus muss ich eine 0 programmieren, für Z0 plus muss ich eine 1 programmieren und für Y muss ich eine 1 programmieren. Und Sie sehen im Prinzip hier, ich kann einfach direkt sozusagen meine Automatentafel in meinen Speicher abbilden. Direkt das Speicherabbild, das entsteht. Und am Ausgang muss ich einfach noch von meine Folgezustände, meine D-Flip-Flops, realisieren. Mein Y kann ich direkt rausgeben und somit habe ich mit einem Festwertspeicher, mit einem BROM, auch sehr, sehr schnell eine synchrone Schaltung realisiert. Zusammenfassend, bei einem BROM mache ich das Schaltnetz in disjunktiver Normalform. Die Produkttherme sind im Prinzip durch meinen Adressdecoder fest vorgegeben, der gibt mir alle Produkttherme vor. Und die Oder-Verknüpfung ist einfach mein Speicherinhalt, den ich hier habe. Und somit kann ich die Automatentabelle direkt in die Oder-Matrix übertragen. Na gut, und jetzt kann man so einen kleinen Gedankenschritt machen und kann sagen, was da in meinem Speicher drin steht, ist jetzt im Prinzip ein Schaltnetz. Also nach dem, was wir bisher betrachtet haben, ist das, was hier steht, ein Schaltnetz. Das ist einfach das Schaltnetz und das sind die Register für meine synchrone sequenzielle Schaltung. Jetzt kann ich aber auch sagen, na gut, das steht ja in dem Speicher. Eigentlich ist es ja auch ein Programm. Es ist nicht nur ein Schaltnetz, was ich realisiere, kann das auch als Programm auffassen. Und das ist das, was man dann üblicherweise ein sogenanntes Mikroprogramm nennt. In einer mikroprogrammierten Steuerung. Eine mikroprogrammierte Steuerung ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als eine synchrone sequenzielle Schaltung, bei der jetzt die Abfolge in dem Speicher abgelegt ist. Dieser Speicher realisiert ein Schaltnetz. Aber man kann den Speicher natürlich auch als Programm auffassen und deswegen kann ich das sozusagen als ein Mikroprogramm auch auffassen. Und das führt mich dann zu den sogenannten mikroprogrammierbaren Steuerwerken. Bei mikroprogrammierbaren Steuerwerken habe ich im Prinzip nämlich genau dieses, dass ich jetzt meine sequentielle Steuerung eben genau in so einen Festwertspeicher ablege. Und wenn wir mal einen gewissen Teil lassen wir den Unterteil weg, schauen wir es nicht an, gibt es nicht, weg, ist nicht da. Dann ist es im Prinzip genau das, was wir bisher betrachtet haben. Wir haben also sozusagen hier unsere Eingabe X. Wir haben hier unseren Folgezustand Z, unseren aktuellen Zustand Z. Wir haben hier unsere Ausgabe Y. Und wir haben hier unser Z+. Das ist genau das, was wir bisher betrachtet haben. Wie gesagt, das Ganze kann man jetzt, weil ja in diesem Speicher, in diesem Mikrospeicher, im Prinzip eigentlich eine gewisse Abfolge steht. Das heißt, mein X gibt mir sozusagen meinen Start vor. Und dann kriege ich hier über mein Z plus immer eine Folgeadresse. Z plus, nächste und nächste und nächste. Sozusagen, wie ich durch meinen Automatengrafen durchgehe, kann ich ja auch vorstellen, der Durchgang durch meinen Automatengrafen ist im Prinzip, wenn ich ein Programm abarbeite. Also ich gehe durch meinen Zustand 0, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich arbeite meine Zustand 0, 1, 2, 3, 4 ab. So kann ich es auch auffassen. Dann ist das jetzt kein Automatengrafen mehr, sondern im Prinzip ein Programm und das nennt man ein Mikroprogramm. Und wie gesagt, der Zustand ist im Prinzip nichts anderes als sozusagen die Folgeadresse. Das X ist sozusagen mein Eingang und das ist in einem Rechner, ist das üblicherweise mein Maschinenbefehl, da kommen wir dann gleich noch drauf. Na gut, und Y, mein Ausgang, ist im Prinzip nichts anderes als das, mit dem ich dann zum Beispiel mein Rechenwerk steuere, mit dem ich Operationen durchführen möchte. Hier da unten meine arithmetisch-logische Einheit, die mir aus Operanden dann eben Ergebnisse berechnet. Und es kommt einfach nur ein Faktor dazu, diese arithmetisch-logische Einheit, die gibt mir unter dem Status Informationen zurück. Zum Beispiel, ich habe was abgezogen und das Ergebnis war 0. Und das 0 interessiert mich jetzt, weil wenn das 0 war, ich was Besonderes tun möchte. Oder ich habe einen Fehler, ich versuche durch 0 zu dividieren oder irgendwas. Das heißt, ich kriege hier Statusinformationen. Und diese Statusinformationen beeinflussen natürlich ebenfalls mein Programm. Das heißt, im Prinzip habe ich einfach hier meine normale Eingabe sozusagen erweitert um die Statusinformationen. Das ist, was hinzukommt. Das heißt, meine Eingabe wird ein bisschen breiter. Ja, und damit kann ich im Prinzip, wenn wir jetzt einfach mal den Gedankensprung mal machen, kann ich mir sozusagen ein mikroprogrammiertes Steuerwerk in einem Rechner vorstellen, das wie folgt funktioniert. Ich habe einen komplexen Befehl, zum Beispiel einen Multiplikationsbefehl, multipliziere A mit B. Meine Hardware an sich hat keinen Multiplikator, ist so komplex ist es nicht, ich habe Addierer zur Verfügung. Dann kann ich ja sagen, ich bilde meine Multiplikation auf fortgesetzte Addition ab. Na gut, dann ist mein Maschinenbefehl, meine Eingabe, hier dieses X hier, das ist anders, Entschuldigung, das ist diese Eingabe, dieses X, das ich hier habe, ist mein Maschinenbefehl, multipliziere. Dieser Befehl gibt mir sozusagen die Startadresse in meinem Mikroprogrammspeicher wieder, wo es eine Sequenz von Instruktionen steht, die mir meine Multiplikation und Addition zusammenbaut. Das heißt, die Multiplikation ist sozusagen, gibt mir meinen Start. Und hier kommen jetzt eben lauter kleine Mikroinstruktionen raus, die sozusagen aus der Makroinstruktion Multiplikation durch fortgesetzte Addition immer wieder addieren, mir meine Multiplikation berechnen. Das heißt, ich kriege sozusagen hier von meiner Startadresse gesehen einfach die Folgeadressen. Insofern kann ich also einfach, das ist nur eine andere Sichtweise der Dinge, ich kann nicht sagen, okay, das ist ganz normale sequenzielle Schaltung, ein synchrones Schaltwerk, wie wir es bisher betrachtet haben. Ich kann das aber im Prinzip auch als Steuerwerk eines Rechners auffassen, das mit einem kleinen Mikroprogramm arbeitet. Und jede Zeile in meinem Mikroprogrammspeicher ist jetzt nichts anderes als letztendlich ein Mikrobefehl, der mir einen komplexeren Befehl aus vielen einfachen Befehlen zusammensetzt und hier einfach die entsprechenden Steuersignale erzeugt, der sagt, okay, addiere, speichere, bis ich am Ende bin. Das heißt, ein mikroprogrammiertes Steuerwerk ist auch ein Schaltwerk, das ist ein Maschinenbefehl, ein sogenannter Makrobefehl, aus einer Folge von Einzeloperationen, den sogenannten Mikrobefehlen letztendlich ausführt oder zusammensetzt. Die Adressen für die Mikrooperationen werden aus dem Statussignal, der ALU, dem Folgeadressteil, dem Mikroprogrammspeicher, sowie dem Maschinenbefehl gebildet. Und der Folgeadressteil ist einfach dann das Weiterzählen der Mikrobefehlsfolge. Auch hier kann man dann noch einen Schritt weitergehen. Dann kann man sagen, na gut, bisher, bei der Variante, habe ich sozusagen meine Folgeadresse einfach dadurch gebildet, dass ich hier entsprechend meinen Folgezustand wirklich reinkodiere. Nach 0000 kommt 0001, dann kommt 00010 und so weiter. Nun ist es bei Mikroprogrammen aber auch oft so, dass ich einfach sequenziell durchgehe. Das heißt, ich kann hier sozusagen noch komplexer werden und kann sagen, okay, mein Folgezustand wird nicht einfach abgebildet, sondern er wird berechnet, indem ich zum Beispiel einen sogenannten Sequencer einbaue. Ein Sequencer ist ein Gebilde, bei dem ich zum Beispiel sagen kann, da ist ein Zähler drin. Und dann sage ich, hier habe ich hier nur noch wenige Bits, und die Bits sagen zum Beispiel weiterschalten, weiter oder irgendwo hinspringen. Dann komme ich nicht noch näher an ein Programm ran. Das heißt, Sie sehen, der Übergang von so einem sequenziellen Steuerwerk zu einem Programm, zu einem eigentlichen Rechnerkern, ist eigentlich sehr fließend. Ich kann einfach sozusagen, indem ich mehr Hardware reinstecke, das Ganze komfortabler mache, dann kann ich zum Beispiel hier noch irgendwo ein Register für eine Rücksprungadresse mir irgendwo ablegen und sagen, okay, ich mache nicht nur Jumps, ich kann irgendwo hinspringen in meinem Mikroprogrammspeicher, ich kann auch wieder zurückkehren, wo ich war, schon habe ich ein Unterprogramm auch eingebaut. Das heißt, ich kann sozusagen mein Mikroprogrammsteuerwerk sukzessive komplexer gestalten und es im Rechner immer ähnlicher machen. Das heißt, die Verwandtschaft ist relativ groß. Sorry, da waren wir. Wie gesagt, das ist ein kleiner Ausblick, was man noch tun kann, aber ich denke, es kommt, denke ich, relativ gut raus, sozusagen dieser Schritt. Sequenzielles Schaltwerk und dann langsam der Übergang eigentlich zu einer Rechnersteuerung, dass es einfach nur eine schrittweise Verfeinerung und letztendlich eine andere Sicht der Dinge ist. Und auch kann man hier sehr schön zeigen, wenn Sie mal in der Prozessorarchitektur gucken, dann finden Sie oft, Steuerwerke von Rechnern können mikroprogrammiert oder festverdrahtet sein. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist relativ klar. Mikroprogrammiert heißt, ich habe hier wirklich mein sequenzielles Schaltwerk hier einfach über einen Mikroprogrammspeicher abgebildet. Das heißt, ich habe sozusagen die Speichervariante gelöst. Ich kann aber jetzt wieder so einen Schritt zurück tun und sagen, na gut, das da ist aber eigentlich nichts anderes als ein Schaltnetz, eine Realisierung eines Schaltnetzes. Das ist kombinatorisch. Und das Schaltnetz kann ich mir auch festverdrahtet realisieren. Und in dem Moment habe ich ein festverdrahtetes Steuerwerk. Das sind sozusagen die beiden. Es gibt Prozessoren, die haben mikroprogrammierte Steuerwerke, die benutzen dann die erste Technik. Und es gibt Prozessoren, die haben festverdrahtete Steuerwerke, die benutzen die andere Technik. Ansonsten ist dieses Ding völlig identisch. Es gibt natürlich Unterschiede, sonst würde man es nicht machen. Und die Unterschiede sind einfach letztendlich dahingegen, das hat eine Frage der Komplexität. Ein mikroprogrammiertes Steuerwerk, bei dem ich im Prinzip mein Schaltnetz in einem Speicher realisiere, hat den großen Vorteil, dass es relativ flexibel ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Designänderungen durchführen möchte, kann ich es einfach durch Änderung des Programms machen. Ich bin jetzt der Rechnerentwickler. Das heißt auch, ich kann sehr, sehr komplexe Steuerwerke eigentlich damit abbilden, weil ich brauche auch nur einen größeren Speicher, dann kann ich mehr Mikrobefehle reinbringen, kann das Ding komplexer machen. Und wenn ich einen Bug drin habe, dann ändere ich mein Programm und so weiter. Festverdrahtet heißt, die Möglichkeit habe ich nicht. Wenn ich einen Fehler in meinem Schaltnetz habe, muss ich mein Schaltnetz komplett neu designen und aufbauen. Das heißt, ich kann sicher ein festverdrahtetes Steuerwerk nie so komplex bauen wie ein mikroorganisierter Steuerwerk. Auf der anderen Seite ist es so, na gut, so ein Mikroprogrammspeicher, das ist ein Brom, was für Zugriffszeiten haben die? Na gut, schnelle Broms, 10 Nanosekunden. Von der Adresse anlegen bis Daten da, so 5 bis 10 Nanosekunden. Bei einem schnellen Schaltnetz bin ich im Bereich von einer Nanosekunde und weniger. Das heißt, ein festverdrahtetes Schaltnetz ist einfach schneller, oder ein Schaltnetz ist schneller als ein Brom und damit ist ein festverdrahtetes Steuerwerk schneller als ein mikroprogrammiertes Steuerwerk. Das heißt, wir haben sozusagen auf der einen Seite die Komplexität versus Geschwindigkeit. Das ist sozusagen das Feld, in dem wir uns hier bewegen. Und festverdrahtete Steuerwerke nehmen auch direkte Steuerwerte, finden wir hauptsächlich bei sogenannten RISC-Prozessoren. RISC-Prozessoren hatten wir am Anfang auch mal, Reduced Instruction Set Computing, also Prozessoren, die sehr einfache Befehle durchführen, die aber extrem schnell. Und es drängt sich hier auf, dafür ein festverdrahtetes Steuerwerk. Sie haben einfache Befehle, also auch ein einfaches Steuerwerk, aber schnell festverdrahtet. Während hingegen CISC-Prozessoren, Complex Instruction Set Computing, einen gigantischen Befehlsatz haben, 200, 300 verschiedene Befehle. Das festverdrahtet zu realisieren, wäre Selbstmord. Die Befehle werden aber langsamer ausgeführt. Und dann habe ich es im Prinzip auch so, je nachdem, wie ich es mache, wenn ich Mikroprogrammspeicher nicht brauche, dann habe ich natürlich Chipfläche über andere Funktionen. Sie sind festverdrahtet, sind schneller, aber wie gesagt, großkomplexe Operationen kann ich damit nicht durchführen. Insofern kann man heute, also ist das klassische Paradigma, das auch aus den 80er Jahren stammt, RISC-Prozessoren, immer festverdrahtete Steuerwerke, CISC-Prozessoren, immer mikroprogrammierte Steuerwerke. Die reellen Lösungen, wie immer, etablieren sich irgendwo in der Mitte dazwischen. Wenn Sie zum Beispiel in ein Pentium 4 oder ein Core i5 reingucken und das Steuerwerk reingucken, dann finden Sie da, aha, festverdrahteter Steuerwerksteil, mikroprogrammierter Steuerwerksteil. Das heißt, das Steuerwerk besteht aus zwei Komponenten. Für die schnellen Befehle wird der festverdrahtete Teil benutzt, für die komplexen Befehle wird der mikroprogrammierte Teil benutzt. Also wie gesagt, man sieht heute beide Varianten, also zusammen. Ja?
Ich mag mal fragen, ist das jetzt auch so eine Sache, die man beim Programmieren beachten kann, dass bestimmte Befehle schneller laufen können als andere?
Ist eine gute Frage, weil die Geschichte hier im Prinzip den Ansatz dazu liefert. Sie haben völlig recht, man kann sowas beim Programmieren beachten. Einige Befehle werden schneller ausgeführt als andere, je nachdem, wo sie gemacht werden. Das sind Prozessorinternas. Das geht bei heutigen Prozessoren noch viel, viel weiter, weil heutige Prozessoren durch ihre Komplexität, die machen Befehlsspekulationen, die haben Caches. Das bedingt sich extrem. Und ich weiß es persönlich von einem Doktoranden von mir, der an so Multimedia-Lösungen gearbeitet hat. Die Firma Intel gibt zum Beispiel spezielle Bücher für Prozessoren raus, die sie nur an zertifizierte Entwicklungsfirmen gibt, bei denen genau solche Dinge drinstehen. Da steht zum Beispiel drin, vermeide das nach dem oder tu besser das nach dem, als den Befehl nach dem ausführen, weil du gewinnst sonst viel Performance dadurch. Das ist in der Tat wahr. Das ist sozusagen das, was Sie hier sehen, ist sozusagen erst der Ansatz da dazu, dass es durchaus Befehle kann. Zum Beispiel, klar, Sie haben hier einen Befehl, der ist festverdraht, hier einen Befehl, der läuft im Mikroprogrammiersteuerwerk, der eine ist langsam schneller als der andere. Das Ganze potenziert sich noch extrem durch viele andere Techniken. Also Sie haben völlig recht, das existiert und es gibt auch solche Dokumente, bloß die Otto-Normalverbraucher, Programmierer, kriegt die nicht. Aber ich meine, Sie haben normalerweise auch eh nichts damit zu tun, weil Sie über einen Compiler arbeiten. Ja, also richtig, also es gibt zum Beispiel für solche Anwendungen, also lange Zeit war zum Beispiel MP-Codierung sowas, was die Prozessoren an die Grenze gebracht hat, heute ist es nicht mehr so, aber noch vor 6-7 Jahren hat die MPEG-Programmierung, also einen schnellen MPEG-2-Decoder, hat so einen Prozessor, gerade einen Encoder auch noch, hat so einen Prozessor richtig an die Grenze gefahren. Und da war es teilweise wirklich so, dass man dann auf Assembler-Programmierung für die zeitkritischen Teile des Encoders auf Assembler-Programmierung zurückgegriffen hat, das nicht ein Compiler hat machen lassen, weil man noch effizienter ist. Und genau dafür ist dann so eine Bibel nützlich, wenn man so eine hat. Da kriegt man dann solche Effekte. Gut, ja, das mit den Datenpfaden, würde ich sagen, machen wir an der Stelle heute Schluss. Ich glaube, ich habe Ihnen genug aufgedrückt heute. Soll es dann für heute gewesen sein, wenn Sie noch irgendwelche Bögen, Fragebögen nicht abgeben haben, einfach da vorne hinlegen. Ansonsten soll es das gewesen sein. Das nächste Mal schauen wir uns dann noch die Geschichte mit den Datenpfaden an. Wir machen mal ein Beispiel. Das heißt, wir entwerfen mal wirklich ein komplett für eine Funktionseinheit, um sowas wie y ist gleich ax plus b zu berechnen. Wirklich komplett mit Datenpfad und Steuerwerk. Einfach mal zusammen, dass Sie mal sehen, wie das funktioniert. Und dann schauen wir uns auf VHDL etwas an. Das wäre dann auch der Abschluss der Vorlesung das nächste Mal.